Also das ist auch ein Teil von Legal Tech, dass also der Jurist an sich, der Anwalt, die Rechtsanwältin und so weiter nicht sehr tech-affin sind. Es, allgemein gesagt kann man, glaube ich, sagen, dass der Anwalt, der für die nächsten paar Jahre zumindest der KI verwendet, ist sicherlich dem Anwalt, der Anwältin überlegen, die es nicht tut. Das ist also ganz klar.
Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sensemaker. Mein Name ist Christoph Holz und wir beschäftigen uns hier mit dem Sinn und dem Unsinn der Digitalisierung. Ja, Richter, ich hoffe, ihr wart noch nie vor Gericht. Ich bin's als Gutachter gelegentlich und Richter fällen ihr Urteil nicht zuletzt nach Tagesverfassung. KI ist ja vieles, aber sie ist auch unparteiisch, unbestechlich und sie hat keine Tagesverfassung. Gesetz ist ja die Herrschaft der Regel. Kann es einen besseren Richter geben, also eine künstliche Intelligenz? Kommt jetzt vielleicht echte Gerechtigkeit? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast, dem Patrick Prior. Er ist Jurist, Verleger, Berater im Bereich Legal Tech und Legal KI. Seit 2018 betreibt er das Legal Tech Verzeichnis. Das ist die erste Anlaufstelle für Juristinnen, die sich über Digitalisierung in der Rechtsbranche informieren wollen. Patrick, hallo, freut mich, dass du zu Gast bist.
Ja, sehr gerne, lieber Christoph. Danke für die Einladung.
Ja, wie ist denn das mit der Gerechtigkeit und den Richtern? Kann die KI das?
Uiuiui, das ist ja wirklich eine schwierige Einstiegsfrage, ja. Also, muss ich überlegen, wo ich da anfange, weil, weißt du, es ist ja nun nicht so, dass die KI aktuell auch nur annähernd irgendwo, und wir gehen jetzt erstmal von konkret Deutschland aus, ja, irgendwo eine Rolle spielt in der Findung von Urteilen. Also, beziehungsweise so weit würde ich mich aus dem Fenster lehnen. Es kann mittlerweile sein, dass natürlich Richter ChatGPT benutzen. Das kann ich mir gut vorstellen. Wobei sie das eigentlich eher verwenden werden, wenn sie es denn tun, vielleicht zur Zusammenfassung von Texten oder vielleicht auch einer sprachlichen Umdeutung, aber sicher nicht als Findung des Urteils.
In Kalifornien hat man ja ein sehr heikles Thema angegangen, die Haftprüfung, also wer was anstellt, ja, noch vor der Verurteilung wird festgestellt, muss der erstmal in Untersuchungshaft. Das gibt es ja bei uns auch, aber in den USA bekommt man die Alternative, vielleicht auch eine Kaution zu bezahlen. Da gibt es dann diverse Filme, wo dann Kopfgeldjäger die Entflohenen, die Kautionsflüchtlinge wieder zurückholen. Wer sich die Kaution nicht leisten kann, der geht dann in den Knast. Und da gibt es auch ein dramatisches Beispiel einer Maturantin, ja, umgelegt auf die USA, die wegen einem Bagatelldelikt eben eingebuchtet wird. Die Eltern können sich die Kaution nicht leisten. Die Studienberechtigung läuft in dieser Zeit ab. Diese Ungerechtigkeit zu überwinden, hat man gesagt, okay, wir führen ein System ein, das die Daten, und hier liegen die Daten vor, man weiß, wo der wohnt, man weiß, welches, man kann das einstufen, war das ein Drogendelikt, war das ein Raub, war das ein einfacher Diebstahl, was das war, wie oft wurde der verhaftet, all diese Dinge, was hat er für eine Hautfarbe, viele persönliche Informationen liegen davor, möchte man meinen, relativ gut klassifiziert. Kennst du den Fall?
Ich glaube ja, was du meinst. Es ist schon ein bisschen her. Soweit ich weiß, ist das Problem folgendes gewesen. Also es wurde am Ende festgestellt, dass diese KI, dieses gelernte System, quasi rassistische, vorurteilsbehaftete Urteile oder eben dann in dem Fall Aussagen zu der Haftprüfung fällt. So, das Problem war, soweit ich das weiß, wurde zum Beispiel die Hautfarbe nicht gespeichert. Also man kann nicht sehen, Afroamerikaner oder Latino oder sowas. Ja. Was aber gespeichert worden sind Daten gewesen, wo diese Person natürlich wohnt und ich glaube auch die Jobs und sowas, sodass sich aus bestimmten Dingen halt herauskristallisiert hat, wo wohnen also mehr Afroamerikaner, in welchen Vierteln und so weiter. Und darüber ist dann geschaut worden, dass es dann am Ende zu Ergebnissen kam, die man quasi als rassistisch bezeichnen kann. Ja? Also das ist immer so ein bisschen das Negativbeispiel, was angeführt worden ist für KI. Wobei man hier ganz klar sagen muss, also ist das die große KI? Ja, es ist eigentlich eine Datenmenge, die vorgegeben worden ist einer Software. Ich will die jetzt gar nicht KI nennen. Und die Software hat das nach menschlichen Kriterien, so wurde sie garantiert, programmiert. Anders wäre es eher unsinnig gewesen, vor allem, wenn es schon ein, zwei Jahre her ist. Ja. Wir haben ja eben nicht die General Intelligence, sondern es ist ja alles noch programmierte Systeme. Und deswegen würde ich das niemals als KI verteufeln, die jetzt irgendwie rassistisch ist oder so. Es gab ja auch noch die Fälle, vielleicht habt ihr das schon mal in dem Podcast behandelt, von Microsoft, die also ihren Chat damals, also noch weit vor dem, was sie jetzt haben, Bing und so, auch laufen lassen hatten, anhand von Daten gefüttert, der dann auch auf einmal rassistische Ergebnisse gegeben hat. Ja, weil er natürlich so programmiert worden war, nicht rassistisch, aber dass er eben bestimmte Daten ausliest, die dann in diese Ecke gehen. Das heißt, man kann diese ganzen Problematiken schon auch verhindern, wenn man es denn gut macht.
Ja, also das denke ich auch. Ich glaube, dass damals bei Microsoft war Tay, der hat dann zum Beispiel Feministen verteufelt, ja, wenn man ihm entsprechend suggestive Fragen gestellt hat. Ja, und meinte dann 2016 vor der Wahl, Donald Trump ist the only hope we've got. Ja,
ja, das kann sein.
Das steckt dann eben in diesen Daten drin. Und was drin steckt, das kommt ja unter Umständen wieder heraus. Das Spannende finde ich ja an diesen Beispielen, ich bin Gerichtsgutachter und ich habe jetzt schon lange mich zurückgezogen aus diesen Dingen. Das heißt, ich kann, glaube ich, aus dem Nähkästchen plaudern. Der Richter wird den Teufel tun, sich nicht an meinen Vorschlag zu halten. Wenn er gegen meinen Vorschlag entscheidet, ja, kann das Urteil wegen ihm aufgehoben werden und nicht wegen dem Gutachter und auch nicht wegen der Software.
Ja, also das ist sicherlich ein großes Problem, was ich auch schon öfter gehört habe, also hauptsächlich von Anwälten, ja, die mir halt sagen, dass wenn du einen Gutachter hast, der halt in einer gewissen Weise das subjektiv aus seiner Sicht halt sieht, dann hast du schwere Probleme, ja. Natürlich kann man dann auch Gegengutachten und so weiter. Aber der Richter wird dem immer mehr folgen, weil er sich natürlich immer dafür den Gutachter ja auch holt, dass er natürlich eine Expertise hat, auf die er vertraut und darauf auch fast wie eine Versicherung im Grunde ein bisschen drauf abstellt, dass er sagen kann, okay, der Gutachter hat das natürlich so gesagt. Ich bin ja kein Gutachter, ich bin quasi der Richter. Absolut, ja.
Ja, und und jetzt wäre es ja spannend, darüber zu spekulieren, was bedeutet das, wenn es mal solche Beratungssysteme gibt. Man wird ja immer sagen, nee, das letzte Wort hat der Richter. Aber hat er das wirklich?
Ja, also das ist natürlich eine große Diskussion, wenn man mit diesem, das ist ja alles unter diesem Keyword, was wir jetzt so haben seit ein paar Jahren, der Robo-Judge. Ja? Also man hört jetzt immer das Wort Robo-Judge in dieser ganzen Rechtsbranche, Legal-Tech-Branche natürlich noch mehr, ja. Was am Ende bedeutet, also die Richter-KI fällt das Urteil. So. Erstmal ist es so, dass das also aktuell überhaupt niemand möchte. Also kein Justizminister, kein Richter, alle Stimmen aus der Rechtsbranche wollen nicht, dass eine KI eigenständig ein Urteil fällt. Das ist also mal ganz, ganz klar aktuell. Kann sich alles ändern, aber im Moment ist es so. Ja. So, dann sind wir auch aktuell immer noch weit davon entfernt, dass eine KI nicht ein Urteil schreiben kann, das kann sie schon. Ja, also das tut ChatGPT schon ziemlich gut eigentlich, wenn man die richtigen Prompts benutzt. Aber wir sind weit davon entfernt, dass man das einer KI mit gutem Gewissen überlassen könnte, rein technisch meine ich jetzt. Ja, also das Problem ist hier so ein bisschen, dass also wenn es eine KI gibt, die also den Richter unterstützt, und das ist das, was aktuell ein bisschen schon da ist, wir kommen vielleicht gleich nochmal auf so ein paar Beispiele, die es schon gibt, wenn das aber besser wird, ja, dann wird halt immer gesagt, okay, dann muss in ein Gesetz rein, die Richter dürfen KI benutzen, aber sie dürfen eben nicht sich darauf stützen quasi, ja. Das Problem ist folgendes: Wenn du massenhafte Fälle hast und wenn du überarbeitete Richter hast, und die hast du, Richter und Richterinnen natürlich, ne, dann zeig mir mal den Richter, der bei auch speziell bei kleineren Fällen, ja, wo er nicht das Ganze im Endeffekt abnicken wird. Ja, wenn er sich natürlich eh schon auf die KI im gewissen Rahmen verlassen kann, wenn er weiß, das ist ein gutes System, ja, wird er dann das noch 100% überprüfen, wenn er schon dutzende Fälle auf dem Tisch hat wieder. Also das ist so ein bisschen ich zweifle etwas an der Realität dann, ob das wirklich genau so immer benutzt werden wird. Ne? Genau. Das ist eigentlich der Punkt.
Wir kennen das von anderen Experten, LKW-Fahrern. Ja, das sind wirklich Experten und trotzdem kennen wir auch die Fotos, wenn der große LKW in der Fußgängerbrücke hängt. Wie kommt er dorthin? Ja, das Navigationssystem verwendet heute auch künstliche Intelligenz und das hat ja 1000-mal funktioniert. Das hat 10.000-mal funktioniert. Ja, also selbst der kritischste Denker setzt irgendwann mal sein kritisches Denken auf den Beifahrersitz.
Ja, also es gibt noch so ein bisschen eine Diskussion, die hat jetzt mit Richtern zum Teil zu tun, aber das zeigt das Beispiel nochmal ganz gut. Das ist auch in der Rechtsbranche, wenn du sagst, nutzen Anwälte eine KI, ja, sollen die also dadurch ersetzt werden, sogar so weit geht das ja in der Diskussion immer, wir sind da wie gesagt noch von entfernt, dass es passiert. Da ist so ein bisschen das Problem, weil du gerade den Truckfahrer genannt hast, ja, was ich schon so von Tesla immer gehört habe. Also wenn Tesla dieses FSD, das Full Self-Driving zum Beispiel, an den Start bringt, dass es noch besser ist, als es ja schon ist, es ist ja schon ganz gut, aber dass man wirklich sagen kann, so, jetzt ist das System so gut, dass es besser ist als jeder Mensch, ja. Jetzt haben wir analog dazu mal eine Justiz-KI oder eine Software für Anwälte, die besser ist als jeder Anwalt. So, jetzt ist die Frage, nicht ob er das benutzen soll oder nicht, sondern die Frage stellt sich ja alleine von der Rechtsschutzversicherung. Ja, weil die Rechtsschutzversicherung, und das ist das Analoge zum Auto, beim Auto wieder, will die Rechtsschutzversicherung, wird die noch das Gleiche dir nehmen, also berechnen, wenn das Auto Self-Driving 100% besser fährt, ja, und das bei dem Anwalt auch. Will ich einen Anwalt haben oder will die Rechtsschutzversicherung das unterstützen, einen Anwalt zu haben, der keine KI mehr einsetzt? Also das sind so ein bisschen die Probleme und das wird beim Richter auch so sein. Ne? Will man am Ende einen Richter haben, der also keine KI einsetzt? Kann man sich das dann überhaupt noch aussuchen? Wird das gesetzlich vorgegeben? Also du siehst, da sind viele Fragen, in den nächsten Jahren kommen
gerecht?
Werden.
Ja, ist das? Und ich habe ein ehemaliger Mitarbeiter von mir, dem musste ich Geld leihen, gebürtiger Inder, weil seine Mutter wurde durch den Bankbeamten betrogen. Das ist dort üblich, ja, das gehört zum guten Ton, der Bankmitarbeiter ihre Kunden abzuzocken, denn es dauert 10 Jahre, bis eine entsprechende Klage überhaupt angenommen wird. Ja, da kann man sich vorstellen, bis das Verfahren abgeschlossen ist, ist vielleicht eine der Parteien oder der Richter schon gar nicht mehr am Leben. Das sind also Systeme, die sind eben nicht so gut wie unsere. Ja, kann es nicht sogar passieren, dass irgendwann die UNO, dass irgendwann mal internationale Handelsverträge verlangen werden, dass bestimmte Prozesse eben von Roboter-KI, von Roboter-Judges, auch Arbitrators, ja, also Schiedsverfahren, also wird es da auch einen Druck geben von dieser Seite her, ist das vorstellbar?
Auf jeden Fall. Ich denke allerdings nicht, dass man jetzt so weit gehen muss, dass das von der EU oder der irgendwas Organisationen in der Richtung kommt. Wie ich schon sagte, ich denke, bei den Rechtsanwälten werden es Rechtsschutzversicherungen sein, die den Druck machen werden. Es macht natürlich allein schon wirtschaftlich auch den Druck, weil mit KI bist du viel schneller. Das heißt, der Anwalt, der KI nutzt, ist zum Beispiel viel schneller als der es nicht tun wird. Ja. Und bei den Richtern, wo wir jetzt beim Thema ja sind, tja, also wir haben ja jetzt den AI Act, der ja doch auch relativ zögerlich ist, je nachdem, wie man das sieht. Also es gibt ja auch gute Gründe, das so zu sehen, wie die EU das tut. Es ist schwierig, das abzusehen, weil ich sag mal so, die Systeme müssen ja erstmal so gut werden, dass sie mindestens besser sind als ein menschlicher Richter. Sie müssen ja besser sein. Wenn sie nicht besser sind, macht ja gar keinen Sinn. Wenn sie gleich gut wären oder weniger, macht es nur Sinn mit der Unterstützung. Da kommen wir hin, das haben wir auch schon. Da kann ich, wie gesagt, gleich nochmal was zu erzählen. Nur dann muss immer noch der Richter, die Richterin natürlich drüber schauen, weil es ja schlechter ist. So. Also diese beiden Phasen haben wir. Sollten wir in eine Phase kommen, wo die KI besser ist als der Mensch, wird sicherlich nochmal anders diskutiert werden. Aber das tut aktuell eigentlich noch keiner in der Praxis, muss ich sagen.
Ja, und wir werden sehen, wie es dann, wenn es dann so weit kommt. Oft ist ja auch so, dass es gut ist, gerade wenn man in vielen Verfahren steckt, große Firmen klagen einander einfach, um bestimmte Sachverhalte zu klären. So wichtig ist es gar nicht, was dann rauskommt. Ja, also diese ganzen Patentstreitereien, da geht es einfach nur darum, die Dinge zu klären. Da ist oft die Geschwindigkeit von Vorteil. Dann wird man das vielleicht akzeptieren. Aber du hast gesagt, es gibt jetzt auch schon solche Ansätze. Wo stehen wir denn heute? Was ist denn heute die Praxis?
Genau. Also es gibt schon den Einsatz von KI in der Justiz, ja, auf Länderebene. Das heißt, verschiedene, weil wir haben ja in Deutschland das föderale System, ja, also jedes Bundesland macht da was anderes irgendwie, im Positiven und im Negativen. Das ist also, der Wettbewerb ist nicht schlecht, aber negativ wäre es manchmal besser, eine Gesamtlösung zu haben, ja. Und es gibt also Lösungen, zum Beispiel gibt es ein System, das heißt, die haben immer schöne Namen, ja. Also das eine heißt irgendwie Olga, das ist also der Oberlandesgerichtsassistent im Bereich Stuttgart, ja. Da gibt es ein anderes System, das heißt Frauke. Das ist also vom abgekürzt für Frankfurter Urteilskonfigurator elektronisch. Habe mir das mal aufgeschrieben, weil ich mir schon gar nicht merken kann. Das erste genannte in Stuttgart kümmert sich um massenhafte Fälle im Dieselskandal. Und das in Frankfurt kümmert sich also um Fluggastrechtsfälle. Und dazu muss man vielleicht wissen, ich hatte vorhin noch mal die Statistik mir angeschaut. Also im Fluggastrechtsfälle, bekannt geworden durch so Firmen wie Flightright, das sind ja so Legal-Tech-Firmen, ja, wo du also mit auf Provisionsbasis oft deine Flugverzögerung, Flugausfall einklagen kannst, ja. Da sind halt massenhaft Fälle angefallen. Und zum Beispiel im Bereich Köln, der also zum Flughafen Köln gehört, habe ich geschaut, sind im letzten Jahr sind ca. 40.000 Fälle sind dort nur im Fluggastrecht an diesem einen Gericht in Köln gelandet. Und das kannst du ja gar nicht mehr abdecken mit menschlichen Richtern. Natürlich ist das alles sehr standardisiert. Also es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt vielleicht jede Zeile als Richter stundenlang drüber nachdenken muss, ja. Aber es sind halt einfach Prozesse, wo die Verwaltung, wie sie eingerichtet ist, die Zivilgerichtsbarkeit, überhaupt gar nicht mehr mitkommt. Wenn sich das auch noch steigert, ja, und wir gehen davon aus, dass es eher noch mehr wird, auch in anderen Bereichen vor allem noch, Fluggastrechte vielleicht gar nicht mehr, aber in anderen Bereichen, wie gesagt, beim Dieselskandal war das ja auch so, solche Sachen gibt es immer mal wieder und diese Software ist also eine KI-Software, ja, oder beide in dem Fall. Das KI ist hier aber nicht so, wie man sich jetzt bei dem Thema, was wir gerade hatten, so Robo-Judge oder so, das meinte ich ja immer, da sind wir also ganz weit von entfernt, ja. Was diese KI macht, ist halt Fälle, also Akten und Prozessdaten und so weiter aufzuarbeiten, aufzubereiten, sodass man durch sehr lange Textmengen Daten rausziehen kann und diese schnell in der Übersicht hat und so weiter. Das ist auch sehr, sehr gut und sehr, sehr hilfreich. Es ist aber eben nicht so, dass die jetzt irgendwie eine Begründung eines Urteils oder sowas vorgibt, ne?
Okay, aber wenn es eben viele ähnliche oder sogar gleichgelagerte Fälle gibt, die ja individuell abgehandelt werden müssen in solchen Fällen, dann kann ich als Kläger, das ist ja im Zivilgericht ja oft so, dass ich es mir als Kläger dreimal überlege, ob ich überhaupt meine, weiß ich nicht, 80 Euro, 25 Euro, ob ich die überhaupt einklage, ja, im Bereich von Fluggastrechten, wird dadurch auch, ich habe ja als Kläger, oft sind es eben einfache Menschen mit wenig Kapital im Hintergrund, die ja oft durch die Ritzen fallen bei solchen Dingen, haben die dann einen Vorteil davon? Sinkt da das Risiko?
Wo die einen Vorteil von haben, sind dann diese Legal-Tech-Unternehmen, ja. Also, wie ich schon eins nannte, also Flightright ist da ja ganz vorne dabei. Da gibt es aber noch mehrere in dem Fluggastrecht. Ja. Das sind halt öfter Firmen, die auf dem Geschäftsmodell basieren, dass sie zum Beispiel einem die Klage, den Anspruch der Klage abkaufen, ihn vorher einschätzen oder, das sind halt andere Modelle, oder wo sie sagen, wir klagen für dich, wir machen das auf Provisionsbasis. Das heißt, wir behalten einen gewissen Prozentsatz von dem, wo wir denken, dass du gewinnst natürlich über uns. Ja, dann wird das kalkuliert. Teilweise geht das über Rechtsschutzversicherungen, die dort mit im Spiel sind. Also da gibt es verschiedene wirtschaftliche Systeme. Aus Kundensicht macht das schon Sinn. Es ist auch schwer, das ist ja das, was du gerade schon meintest, es ist auch schwer, einen Anwalt zu finden, der so einen kleinen Fall macht. Viele wollen das auch gar nicht. Also viele Anwälte verdienen ja auch an ihren Stundensätzen und da macht der Stundensatz ja, beim guten Stundensatz macht es ja gar keinen Sinn, irgendwas einzuklagen von 50 Euro oder so. Und es macht auch dann eben nicht Sinn für den Mandanten, der ja dann viel mehr zahlen müsste, mit dem Risiko auch noch vielleicht gar nicht zu gewinnen. Also deswegen haben sich ja diese Legal-Tech-Firmen quasi gegründet, etabliert und das auch größtenteils ja sehr erfolgreich gemacht in Deutschland. Ne?
Wenn das Klagen einfacher wird, was ja wichtig ist, wir sind in einem Rechtsstaat, jeder soll klagen können, ich verstehe das gut, wenn der Anwalt, keine Ahnung, wenn ich jetzt mal annehme, es wird welche geben mit 500 Euro Stundensatz, vielleicht sogar 1000 und ich klage dann, eine Flugverspätung 100 Euro ein, das macht selbstverständlich keinen Sinn. Das limitiert natürlich auch die Anzahl der Gerichtsverfahren. Das heißt, unser System kann eben diese Gerichtsverfahren abarbeiten. Jetzt scheint es ja so zu sein, durch dieses Pooling von Verfahren, in den USA kennt man das ja und die Gewinnbeteiligung, oder? Dann sieht man in den Filmen immer, wenn im Krankenhaus jemand nach einem Autounfall eingeliefert wird, dann stehen schon drei Anwälte da und reichen die Visitenkarte herein.
Ja. Ja. Genau.
Anwälte, die sich offensichtlich auch in einer prekären Situation befinden. Aber jetzt kann das dann am Ende auch zu einer Überlastung unseres Systems führen, wenn plötzlich mehr geklagt werden kann, weil zumindest die Einreichung der Klage automatisiert oder teilautomatisiert zumindest vereinfacht wird?
Also erstmal vielleicht noch ganz kurz die Zwischenbemerkung. Also diese Anwälte gibt es in Deutschland ja nicht. Nicht, weil wir jetzt hier bessere moralische Menschen sind, sondern weil es einfach das ja vom Geld nicht funktioniert. Also wir haben ja nicht dieses System in Amerika, dass dann die Firma quasi bestraft wird, ja, also die Strafe, die Zivilprozessklage quasi merken muss und deswegen kommen dann für einen heißen Kaffeebecher, den ich mir irgendwo drüber schütte, dann 5 Millionen Dollar zusammen. Das gibt es ja in Deutschland nicht. Da kriegst du maximal das, was dir an Krankenhauskosten anfallen, mit ein bisschen Schmerzensgeld von wenig Geld, ja. Und deswegen gibt es eben das wie in den amerikanischen Filmen ja hier nicht. Ne? Nun war deine Frage ja, ob das Ganze trotzdem das überlastet. Und ja, das ist ja schon, wie gesagt, in diesen Fluggastfällen sieht man es am besten. Ich würde auch sagen, dass das von den Legaltech-Sachen wahrscheinlich die sind mit dem besten Beispiel. Also Legaltech ist ja noch in anderen Bereichen. Aber das sind die, wo man wirklich sieht, an einem Gericht 40.000 Fälle im Jahr. Das hat es vorher ja nicht, also bevor es das gab, nicht annähernd sowas gegeben. Da haben vielleicht mal ein paar Dutzend Leute geklagt. Ja. Das kommt alles durch diese Unternehmen. Nur ist halt jetzt die Frage, kann man jetzt sagen, ja gut, böse, böse Unternehmen, dass sie das machen? Nein, weil sie geben den Leuten ja das, ihr Recht auf ihr Recht. Ja. Und das ist auch richtig so. Und deswegen auch muss man auch noch wissen, dass auch diese Unternehmen benutzen ja Software. Und auch die benutzen Software für ihre Massenfälle, für ihre Massenklagen. Und deswegen spricht man da auch so ein bisschen von der Waffengleichheit. Ja? Also mittlerweile sind halt so, dass dann einerseits die Legal-Tech-Verbraucherschutzunternehmen, die es da alle gibt, eben durch Software sehr aufgerüstet sind und haben. Und das muss eben auf der Justizseite quasi analog gespiegelt auch passieren, damit die da noch mithalten können. Ja? Und das kommt so langsam, das hat sich aber schon verspätet. Also die Justiz hängt also da deutlich hinterher. Aber das ist genau das, was jetzt auch kommt. Ne?
So eine Überraschung. Die Justiz war nicht darauf vorbereitet. Eine Prädiktiv-Bürokratie gibt es also noch nicht.
Nein.
wäre auch sehr überraschend gewesen. Das heißt, es entsteht hier also auch bei der öffentlichen Hand der Druck. Und wenn es eben zu Überlastungssituationen kommt, dann greift man auch auf solche Maßnahmen zurück. Und du hast von Waffengleichheit gesprochen, ein martialischer Vergleich, Wettrüsten. Ja, das heißt, damit wird natürlich auch eine Investitionsspirale in Gang gesetzt. Wenn die Anbieter merken, dass jetzt mehr Fälle durchgehen, ja, dass das auch das System eben nicht überlastet und sie an sich nicht davon profitieren, sondern wenn das System eben jetzt in der Lage ist, mehr abzuwickeln, dann werden sie vermutlich auch neue Möglichkeiten finden, Mietpreis oder Immobilienprozesse oder was ist da, Auto, also eine Menge von Konfliktfällen, die dann zusätzlich sich vielleicht bisher noch nicht dafür eignen, aber halt dann später halt doch.
Ja, also erstmal ist es so, was man vielleicht noch wissen muss, ist, dass es nicht nur darum geht, dass die gleiche Zahl der Richter heute gegenübersteht der gleichen Zahl der Klagen, sondern die Klagen sind immens gestiegen, aber auch die Zahl der Richter ist das Problem. Das heißt, es ist immer schwieriger geworden, in Deutschland Richter zu finden, Richter und Richterinnen, die das machen möchten auch. Das führt auch dazu, also früher war das so, dass du eine sehr, sehr gute Examensnote brauchtest, um Richter werden zu können, zu dürfen, sein zu dürfen überhaupt, ja. Das hat sich alles schon komplett aufgeweicht, weil einfach der Staat Leute nehmen muss, die nicht mehr die höchsten Qualifikationen haben, weil es eben nicht mehr so viele gibt, ja. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, wo dann KI wieder helfen kann. Und ja, wenn du jetzt auf die Rechtsbereiche gehst, also ich habe ja schon genannt, ich kann ja gerne mal ein bisschen was da noch von erzählen. Also Fluggastrechte war eins der ersten großen. Ich habe ja diese Firma Flightride, habe ich auch deswegen genannt, weil sie so ein Vorreiter war vor vielen Jahren schon. Da war das Wort Legal Tech noch gar nicht populär oder gar nicht benutzt, gar nicht bekannt. Ja. Und da haben die das also schon gemacht. Und es gibt also ähnliche Ansätze eigentlich im Verbraucherbereich. Also Dieselskandal habe ich schon genannt. Es gibt Dinge im Arbeitsrecht, die sich hauptsächlich auf Abfindungen beziehen. Dann gibt es Sachen, zum Beispiel, wenn aktuelle Dinge anfallen, zum Beispiel dieser Facebook-Skandal Datenschutz, ja, dass man da was klagen kann, was ja auch dann eine Masse an Leuten betroffen hat. Viele von denen, die das gar nicht wissen, dass sie das betroffen hat. Ja. Auch diese Casino-Online-Glücksspiel-Casino-Fälle, wo es ja so war, dass Leute, die dann gespielt haben und das Casino aber keine Lizenz hatte, dann konnten sie das, was sie verloren haben, zurückbekommen.
Also mussten dann auch die Gewinne zurückgeben.
Ja gut, da werden sie ja nicht geklagt haben. Ne? Also ich glaube nicht, dass es andersrum passiert ist, das weiß ich nicht. Und ein Klassiker ist natürlich noch solche Sachen im Verkehrsrecht. Also das ist auch einer der ersten Sachen gewesen, also diese ganzen Blitzer-Geschichten, ja, wo es halt schon auch um Datenstrukturen ging. Also eins der guten Beispiele war immer, wenn du einen Blitzer an der Autobahn hast und du hast eine Legaltech-Firma, wo das also vielleicht tausendfach gemeldet worden ist, dass man da geblitzt worden ist. Ja? Und man weiß dann, dass dieser Blitzer einen Defekt hatte oder nicht geeicht war, sowas kommt ja vor, ja, oder die Polizisten, da gibt es ja verschiedene Vorschriften, dass es dann 100% safe ist, dass die Polizisten vielleicht nicht die Kompetenz hatten oder sowas. Also gibt es ganz viele Möglichkeiten, wo man gegen vorgehen kann. Dann weiß man natürlich, wenn man das rausfindet, dass es dann an dem Tag für alle galt, die dort geblitzt worden sind. Ja. Das ist natürlich eine ganz tolle ein Datenschatz dieser Unternehmen für diesen Fall. Ne. So können sie das also gleich dann in der Masse machen.
Mhm. Also die müssen mehr oder weniger für jeden Tag wen finden, der klagt. Ja, also man erfährt das ja erst im Zuge der Klage, ob das Sinn macht. Und dann ist es eigentlich wichtig zu gucken, wer hat am gleichen Tag, also wer könnte davon noch profitieren, etwas, das sonst halt unter den Tisch gekehrt wird.
Ja, genau. Ich meine, man muss das natürlich jetzt nicht unbedingt rausfinden, um diesen Fall zu gewinnen, aber es erleichtert eben was in der großen Datenmenge. Das ist eigentlich das, was ich damit meinte, wenn man dann umso größere Daten man hat, und das bedeutet ja in dem Fall Mandantendaten, weil die geben das ja weiter. Natürlich kommen dann die wirklichen Daten über den Bescheid, den man bekommt, ja, über die Ordnungswidrigkeit und so weiter. Aber das macht dann eben wirtschaftlich für diese Legaltech-Unternehmen noch mehr Sinn, wenn sie dann wirklich mit großen Mandantenzahlen, mit großen ihrer Kunden quasi, mit solchen Mengen da arbeiten können. Ne?
Okay, finde ich super spannend, also aus den Daten nochmal was raus zu lesen. Jetzt das Recht, ja, das Recht ist ja eine uralte Form von Kodifizierung, ja, von einer Art Software, um die Gesellschaft zu programmieren, ist also der Informatik nicht sehr fern. Ja, Gesetze werden auch in mehr oder weniger formalen Sprachen, ja, also Gesetze folgen einer bestimmten Grammatik, einer bestimmten Struktur, die das Deutsch gar nicht so unbedingt vorgibt. Wie hast du diesen Sprung gefunden? Hast du in der Jugend als Hacker begonnen oder was hat dich daran so interessiert?
Nee, das nicht. Bevor ich dazu komme, weil mir gerade was Gutes noch einfällt, was du gerade gesagt hast. Also die Informatik und das Juristische ist nicht gleich. Man sieht es vor allem in den Personen, dass sie doch sehr, also das ist auch ein Teil von Legal Tech, dass also der Jurist an sich, der Anwalt, die Rechtsanwältin und so weiter, nicht sehr tech-affin sind, meistens, ja. Sonst hätten sie oft was anderes studiert. Also das merkt man schon. Das ist auch so ein bisschen ein kleines Problem manchmal. Deswegen ist auch die Rechtsbranche definitiv die am, ja, in Deutschland, die am der Digitalisierung hinten, okay. Ja, genau, also die auch in der Digitalisierung wirklich hinten ansteht, ja. Was ich nur sagen wollte, es gab da durchaus Professoren und auch Softwareentwickler, die also darüber gesprochen haben, wie kann man vor allem auch die Gesetze so machen, also in der Erstellung der Gesetze bereits, dass sie maschinenlesbarer werden quasi, ja. Also so einen eigenen Code wirklich in der Gesetzesgebung zu finden, das ist ein toller Ansatz, wurde natürlich bisher noch nicht gemacht. Vielleicht ist das war also weit vor diesen Large Language Modellen und so, vielleicht ist das jetzt schon gar nicht mehr in, weil man sagt, okay, die KI versteht das ja sowieso alles, selbst wenn das irgendwie komisch formuliert worden ist, ja. Aber eigentlich war das mal die Grundidee, ja. Zu deiner Frage, also ich hatte schon während meines Jurastudiums, war ich schon immer im Bereich Software tätig und Internet und hatte da mal ein Tonarchiv mit einer Webseite, wo wir GEMA-freie Musik verkauft haben, ja, und so fing das alles an und diese Affinität zu Tech hat mich dann auch so ein bisschen dazu gebracht, irgendwann mal Rechtsanwälte dazu zu beraten, also wie sie quasi Kanzleisoftware einsetzen können und was sie da machen können. Und das hat mich teilweise sehr erschreckt, wie da manche Kolleginnen und Kollegen arbeiten. Also ich will mal ein Beispiel sagen, weiß ich nicht, ob der Anwalt jetzt zuhört, aber ich werde ihm das mal schicken später. Ja. Er weiß ja, wer gemeint ist, wo ich bei der Beratung war und dann kam ich da rein. Und dann saß da eine Dame vorne als ja, Anwaltssekretariat, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, was macht sie denn da jetzt so, ne, in ihrer Arbeit? Aber muss ja diese geht ja um Prozessautomatisierung, ja. Also wo kann man was einsparen, zeitlich und so weiter. Und dann hat sie also, weil dieser Anwalt auch schon einen gewissen Fortschritt hatte, also der hat quasi seine Mandanten schon über Webseiten gezogen, auch über Social Media und über Werbung, die er geschaltet hat. Also schon besser als manch andere Kollegen. Ist ja schon ein paar Jahre her. Ja. Und dann hat sie aber dort gesessen und die gesamten Daten, die dort reingingen, von einem Monitor auf den anderen Monitor kopiert in eine Excel-Liste per Hand. Quasi. Und dann habe ich gefragt, habe ich auch sie gefragt, ich sag, ja, warum machen Sie das jetzt? Können Sie irgendwie anders machen, so Software, die das überträgt? Da sagt sie, nein, das könnte ja keine Software, weil die Software ja nicht weiß, dass da mal ein Rechtschreibfehler drin ist oder so. Und das würde sie ja dann alles quasi auch immer überprüfen. Ja. Und ja, also da sage ich dir jetzt sonst nicht mehr viel zu. Es ist nachvollziehbar, Ja, aber das ist so ein bisschen der Stand und es ist ein paar Jahre her, aber erschreckenderweise nicht so viele Jahre.
Ja, aber das bedeutet natürlich auch, dass Menschen, die sich, dass Anwälte, die da dranbleiben, die da den Nerd in sich entdecken, derzeit jedenfalls einen Wettbewerbsvorteil rausziehen können.
Also, was immer ganz groß propagiert wird, ist, du hast ja jetzt dieses Prompting, ne? Also, ich weiß nicht, ob man deinen Zuschauern, Zuhörern noch erzählen muss, was das ist, aber Prompting ist ja, wenn du sowas wie ChatGPT oder andere Large Language Modelle, Chatbots quasi, ich sag mal, so verwendest, dass du eine sinnvolle Ausgabe haben möchtest. Also, ich nenne das immer so ein bisschen, erst was Programmieren, ne? Das kennst du ja selber sehr gut. Dann hast du diese No-Code und Low-Code Plattformen gehabt, ja. Und jetzt ist es also Prompting, wo also jetzt jeder in der normalen Sprache was bedienen kann. Und trotzdem sollte man schon wissen, wie man die KI, den ChatGPT oder wie auch immer fragt, weil man natürlich da mehr rausholen kann, ja. Und da wird immer gesagt, ja, also der Anwalt, der jetzt zum Beispiel prompten kann, der ist dem voraus, der es nicht kann. Ja, das ist auch so. Das ist übrigens eine Sache, warum wir auf unserer Seite so Prompting-Kurse anbieten für Juristen, für Juristinnen. Allgemein gesagt kann man, glaube ich, sagen, dass der Anwalt, der für die nächsten paar Jahre zumindest der KI verwendet, ist sicherlich dem Anwalt, der Anwältin überlegen, die es nicht tut. Das ist also ganz klar. Ja? Es mag Ausnahmen geben, in manchen Rechtsbereichen ist das nicht so wichtig. Aber im Großen und Ganzen gilt das auf jeden Fall. Ja.
Welche Rechtsbereiche könnten das sein, wo das nicht so wichtig ist? Scheidungsrecht zum Beispiel, oder was gibt's da?
Ja, also ich denke da an Rechtsbereiche, es sind zwei für mich. Entweder die so hochintellektuell sind, will ich mal sagen, dass dir die KI in der Sache nicht so viel bringt, wobei sie auch als Sparringspartner, will ich das mal nennen, auch gut funktioniert. Also du kannst zum Beispiel ein Urteil bei ChatGPT eingeben und kannst dich dann mit diesem Urteil beschäftigen, dass du halt ChatGPT zu dem Urteil etwas fragst, zum Beispiel auch sagst, was könnte hier die beste Lösung sein? Was gibt es hier vielleicht noch für andere Ansätze? Da kommen durchaus intelligente Sachen bei raus. Also das geht schon. Der zweite Bereich ist das, was du so ein bisschen angesprochen hast, da wo es sehr persönlich wird. Ja? Also Scheidung, Familiensachen. Ich meine, selbst diese Juristinnen und Juristen können KI benutzen in ihrer täglichen Arbeit, aber für ihre Hauptarbeit ist das natürlich weniger wichtig als für welche, die also jetzt Verträge erstellen oder sowas, ne?
Ich bin ja Gerichtsgutachter und ich darf es nicht verwenden, ja,
Ja.
denn der Gutachter muss ja persönlich, ja, das ist ja mein Gutachten und das muss ich selber machen. Ja, also ich darf Hilfskräfte einsetzen, die mir bei der Vermessung helfen oder mal eine Wand aufschreiben, je nachdem, um welches Fach es geht, aber das Gutachten muss ich selber verfassen und vielleicht könnte ich, wenn wieder mal eins kommt, der Versuchung widerstehen, vielleicht auch nicht.
Tja, also es gab ja einen Fall in Amerika vor ein paar Monaten, wo ein relativ prominenter Anwalt, ich habe es vergessen, was das war so richtig, aber jedenfalls ein prominenter Anwalt hatte dort also ChatGPT verwendet. Und du weißt ja sehr gut, dass ChatGPT ja auch dazu neigt, diese sogenannten Halluzinationen zu machen. Ja? Also, dass es dir Ausgaben gibt, die aber sehr glaubhaft klingen, es aber nicht sind. Ne? Und das ist natürlich ein großes Problem, weil dieser Anwalt hatte also dann in einem Fall ChatGPT verwendet für seine, ja, ich glaube, es war die Klageschrift oder des Beklagten, das weiß ich nicht mehr genau. Und da hatte ChatGPT also quasi ein Urteil zitiert, was es überhaupt gar nicht gab. Das ist dem aber nicht aufgefallen. Und er hat dann auch vor Gericht, also dann wurde vom Richter dann ermahnt, man kann auch sagen abgemahnt wahrscheinlich. Ja, das ist ja ein bisschen anders in Amerika als hier. Und er hat dann aber gesagt, ja, also er dachte, dass das wäre einfach so eine juristische Suchmaschine. Er wusste gar nicht, dass das das nicht ist. Also, dass es quasi Ausgaben gibt, die nicht 100% verlässlich sind, ja. Und ja, kann man jetzt auch glauben, dass es so war, dass er das dachte? Kann ja sein, ne? Und aber da sieht man eben, wie gefährlich das ist, wenn man eben das verwendet, ohne genau zu wissen, was man da tut, ne?
Ja, also da sind sicher noch einige Patzer möglich. Was siehst du denn, was kommt denn noch auf uns zu? Also im Moment scheint sich die Entwicklung zu beschleunigen. Also so langsam wie heute wird die Entwicklung vielleicht nie wieder sein. Was denkst du, was kommt dann noch?
Tja, also ich habe ja selber auch so Video-Interview-Podcasts, die ich mache in dem Bereich und spreche dort mit allem, was in dem juristischen Bereich, was es da so gibt, also von Rechtsabteilung über Kanzlei, über Justiz und so weiter und so weiter. Das Problem ist immer so diese typischen 5 bis 10 Jahre, wo man immer sagt, das ist auch gerne eine Frage von mir, dass ich die anderen frage, so, wie siehst du das denn so in 5 bis 10 Jahren, was so ein Zeitraum ist, wo man noch so halbwegs vielleicht was sagen kann, aber gleichzeitig auch schon super viel passieren kann. Das ist ja so diese 5 bis 10, so sehe ich das zumindest. Und eins der großen Punkte ist hier immer unter dem Motto, wahrscheinlich auch, weil es interessanter für die ganzen Kolleginnen und Kollegen ist als die Justiz, dass man sagt, ja, ersetzt KI jetzt den Anwalt, ne? Also fallen quasi unsere gut bezahlten Jobs weg. Ja? Das ist halt immer so ein Thema. Und da bin ich also der Meinung, dass es auf die nächsten 2, 3 Jahre, 4, 5 Jahre vielleicht oder so, sehe ich das als KI-Assistenten, als Systeme, die Anwälten sehr gut helfen werden, die Arbeit besser machen, schneller machen, die bei Entscheidungsfindungen helfen, die Massenfälle möglich machen, da hatten wir ja schon gesagt, ja. Was danach kommt, da sind wir ja bei dem am Anfang. Wenn die KI dann besser als jeder Anwalt sein sollte, und das muss aber auch erstmal passieren, das ist ja nicht 100% gesichert, ja. Vor allem weiß man nicht wann. Der Technologiesprung kann ganz anders verlaufen. Aber wenn das passiert, dann, tja, dann muss man sehen. Dann ist man halt mehr in diesen Bereichen drin, die immer noch das Menschliche erfordern. Da bist du vielleicht als Familienanwalt oder ja, auch als Strafanwalt im Strafrecht tätig, vielleicht mehr gefragt noch als jemand, der Verträge erstellt. Das wird gar nicht mehr wahrscheinlich nötig sein. Also das ist so ein bisschen immer die Diskussion der Zukunft, ne?
Ja. Also ich kann mir ja sehr gut vorstellen, dass es mehr Fälle geben wird und ein Anwalt kann damit mehr Fälle abarbeiten, dass aber natürlich dann auch mehr Angebot an Rechtsanwaltskapazität zur Verfügung steht, dass man eben dann auch für andere Fälle, also es werden vielleicht jetzt auch mehr Dinge geklagt werden oder mehr Dinge ausprobiert, man wird. Oder oft ist ja eine Klage auch der Versuch, kriege ich recht oder nicht. Und wenn die Hürden sinken, dann macht man das leichter. Man kann aber vielleicht in vielen Bereichen auch schon mal eine Art Prognose haben. Wie hoch sind eigentlich meine Chancen? Ja, also wenn ich weiß, der Richter verwendet ein gut etabliertes Beratungssystem, dann kann ich das ja vielleicht auch schon mal vorher befragen, ja, zu meinen Fällen. Das heißt, wir sparen uns vielleicht auch sehr viele Prozesse, die nur geführt werden, weil, und das weiß ich als Gutachter, ich glaube, die Hälfte aller Zivilverfahren werden von 0,18% der Bevölkerung geführt, den sogenannten Querulanten. Ja, also man würde vielleicht auch hier etwas Last rausnehmen können aus den Systemen, indem man ein wenig simuliert.
Ja, wobei es natürlich so ist, also wenn ich jetzt eine Software hätte, in der ich, also sagen wir mal jetzt, du musst immer sehr unterscheiden, wer ist denn der Mandant? Ist der Mandant also zum Beispiel ein Verbraucher, Verbraucherin, was wir ja bei diesen Legaltech-Sachen oft haben, oder ist es ein Unternehmen mit einer Rechtsabteilung, also was völlig anderes? Das sind wirklich zwei völlig verschiedene Welten, ja. Also die Großkanzleiwelt beschäftigt sich ja eigentlich nur mit solchen Wirtschaftsdingen und das sind immer die großen Unternehmenkunden. Ist eine ganz andere Welt als die Verbraucherwelt. Bei der Verbraucherwelt könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass du in ein ChatGPT-ähnliches System da so ein bisschen deinen Fall mal eintippst, ja. Das Problem ist immer, dass du selber natürlich als Nicht-Jurist dann nicht so richtig siehst, was ist vielleicht wichtig und was ist nicht wichtig. Da müsstest du schon ein intelligentes System haben, was dich das auch zurückfragt. Was dann aber auch sagt, ja, okay, aber wann war das denn genau? Weil da gibt es ja Verjährungsfristen und so weiter und so weiter. Wenn das so weit kommt, dann kannst du da sicherlich schon ohne Anwalt auch abschätzen, bringt das was oder nicht. Da sind wir schon wieder bei dem nächsten Thema. Ist das noch erlaubt? Es gibt ja das Rechtsdienstleistungsgesetz. Ja. Rechtsdienstleistungen dürfen ja nur, ja, Rechtsdienstleistungen dürfen ja, also um es einfach zu sagen, nur erbracht werden von qualifizierten Personen. Ja. Da ist eben die Frage, ist ChatGPT, fällt das da drunter? Ja, also eigentlich nicht, weil es eben eine Software ist und keine Person. Trotzdem, vielleicht ändert sich da auch mal die Gesetzgebung, muss sich da vielleicht auch anpassen, keine Ahnung, das wird sich alles auch noch zeigen. Ja, und wenn du auf dieser Unternehmensrechtsebene bist, dann ist es ein ganz anderer Case. Da wird es so sein, dass meiner Prognose nach die Rechtsabteilung der Zukunft, also quasi das Legal Department von großen Unternehmen, was jetzt durchaus besteht aus ein paar Anwälten, ein paar Dutzenden vielleicht, die dort arbeiten. Es können auch mal über 100 sein. Ja, so groß sind ja manche Rechtsabteilungen. Nicht so viele in Deutschland, aber manche. Da denke ich, dass KI die Möglichkeit macht, dass du dort einen Juristen sitzen hast, General Counsel und Ähnliches, die also mit KI viel mehr machen können, als dass es jetzt ein ganzes Team benötigt. Also das wird auf jeden Fall kommen. Ich habe da neulich gehört, dass hier Sam Altman von OpenAI, der Gründer, ne, gesagt hat, er sieht irgendwann möglich, dass du mal eine Firma hast, eine Ein-Mann-Firma, die ein Unicorn sein kann, eine Milliardenfirma sein kann, mit einem Mann geführt. Und nicht nur geführt, sondern wirklich als Executive, also quasi ausführend in jeder Position plus KI, also nur ein Mann, ja. Und das hat mich eben auch in die Richtung gebracht, der gesagt, ja, das wird bei der Rechtsabteilung, kann das auch so sein. Du hast dann vielleicht noch einen da sitzen, weil du willst ja auch noch einen haben, nicht nur die KI vielleicht, der das auch noch ein bisschen steuert, ja, und auch menschlich und so weiter. Aber du brauchst vielleicht nicht mehr 10 andere dort noch. Das kann.
Ja, und diese 10 anderen werden dann eben frei, weil auch andere Firmen in Zukunft eine solche Abteilung benötigen, die sie sich heute nicht leisten können.
Ja, das kommt drauf an, würde ich sagen. Mal wieder so ein beliebter Juristenspruch, ja, es kommt drauf an. Ich könnte mir auch vorstellen, dass kleinere Unternehmen dann wieder völlig drauf verzichten, weil sie sagen, da reicht mir auch eine KI zur Einschätzung. Also ich hatte neulich schon sowas gehört von einem Fall bei einer so mittelständischen Firma. Da war das so, dass einer im Bereich tätig ist, der also kein Jurist ist, sondern im Management. Und der hat also seine Kenntnisse auf Grundlage von KI, von ChatGPT und auch noch ein bisschen gegoogelt wahrscheinlich auch noch. Und da hat er gesagt, das reicht mir erstmal. Da brauche ich jetzt nicht noch einen Anwalt, der das alles total absegnet. Und da siehst du ja schon, wo es hingeht, wenn diese Systeme immer besser werden. Ja.
Okay. Ja, super spannend. Lieber Patrick, vielen herzlichen Dank für diesen Einblick. Ich nehme also mit, die Anwälte werden wir so schnell nicht los. Ja. Und auch die Anwälte werden in Zukunft noch arbeiten müssen. Auch das kann uns die KI nicht ganz wegnehmen. Es braucht ja auch jemanden, der am Ende die Verantwortung übernimmt. Wir haben in die großen Konzerne geguckt, die hier ein sehr hohes Automatisierungspotenzial haben. Wir haben aber uns auch ein wenig mit, ich würde fast sagen, Demokratisierung des Rechtszuganges beschäftigt, wo also Verbraucher, die sich vorher schwer tun, die eigentlich keine so großen Schadenssummen haben, als dass es sich lohnen würde, da jetzt groß das Prozessrisiko einzugehen, also auch denen wirklich noch einen Zugang zu Rechtsdienstleistungen zu bringen, bis dorthin, dass ich mir denke, dass irgendwann mal eine Werbung aufpoppt und sagt, sind Sie am so und so vielten auf dieser Autobahn geblitzt worden, dann wenden Sie sich bitte an uns, wir wissen da was ganz Besonderes, vielleicht bekommen wir das Geld von Ihnen wieder zurück. Patrick, vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne, Christoph, hat mir sehr viel Spaß gemacht, Dankeschön.
Dieser Podcast wurde produziert von Auf Wellenlänge. Wenn er Ihnen oder euch gefallen hat, dann folgt diesem Podcast, lasst gerne eine Bewertung da und teilt mit Freunden, Bekannten oder Geschäftspartnern. Alle Infos gibt's in den Shownotes.